Das Thema heute Abend lautet die verborgene Wirklichkeit, wie die neue Sichtweise der Wissenschaft die Brücke zum Jenseits schlägt. Das hört sich für mich einerseits sehr, sehr spannend an, aber andererseits entdecke ich da auch einen Widerspruch. Einmal Wissenschaft und einmal Jenseits. Das scheint im ersten Augenblick nicht so ganz zueinander zu passen. Im 18. Jahrhundert gab es in Asien und auch in Europa die Wissenschaft vom Jenseits, die sich aber mit Orakeln und Weissagungen befasste. Das hatte mit der Wissenschaft, so wie wir es heute verstehen, nichts zu tun. Das Thema heute Abend verspricht sehr interessant zu werden, denn es betont die neue Sichtweise der heutigen Wissenschaft. Seien Sie gespannt auf neueste Erkenntnisse. Seien Sie gespannt auf einen interessanten Vortrag. Und vielleicht werden Sie heute Abend durch den Vortrag oder die Gespräche neue Impulse für Ihr Leben bekommen. Ich begrüße als Referent Herrn Professor Dr. Wolfgang Leisenberg. Herr Dr. Leisenberg wohnt in Bad Nauheim und war lange als Professor in Frankfurt und in Friedberg tätig. Vor knapp 20 Jahren gründete er eine Firma im Anlagenbau und erhielt im Jahr 2004 den Unternehmerpreis für innovativen Mittelstand und im Jahr 2008 den Hessischen Innovationspreis. Mich fasziniert sehr, dass Herr Dr. Leisenberg auch nach seinem aktiven Lehrtätigkeit jetzt im Ruhestand noch immer am Puls der Zeit und am Puls der Wissenschaft lebt und sich in der Öffentlichkeit sehr engagiert. Und mich fasziniert, dass kluge Zeitgenossen wie er Gott nicht einen alten Mann sein lassen, sondern aufrichtig und kritisch und wissenschaftlich fundiert auch noch heute sich an nicht alltägliche Themen wagen. Herr Dr. Leisenberg, ich möchte Sie nun bitten, mit Ihren Ausführungen zu beginnen.
Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich mal wieder in Wetzlar bin, ist ja nicht das erste Mal. Und was ich heute mache, ist eine Uraufführung. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange der Vortrag dauert, aber ich mache es mal so wie ein Bekannter, der hat mal gesagt, ich rede jetzt eine Stunde, egal wie lang es dauert. Ja, es geht genau genommen nicht nur um die moderne Physik, die moderne Naturwissenschaft, sondern es geht genau genommen eigentlich noch um etwas Schwierigeres, nämlich um die Quantenphysik. Und jetzt gibt es zwei Befürchtungen. Die eine Befürchtung ist, dass jetzt ein Physiker sagt, wie kann ein Nichtphysiker über Quantenphysik reden? Ich bin nämlich kein Physiker, aber ich werde viele Quantenphysiker reden lassen hier an der Leinwand. Und das zweite ist die andere Richtung, ich werde Ihnen nicht erklären, wie Quantenphysik funktioniert, sondern mir geht es darum, deutlich zu machen, was für weltanschauliche Konsequenzen die moderne Wissenschaft hat. Und wir wollen mal uns ganz kurz anschauen, wie das so angefangen hat. Vielleicht kennen Sie den Herrn Isaac Newton, Vater der klassischen Physik. Und als der damals seine Theorie vorstellte, war man fasziniert. Diese geheimnisvolle Natur war berechenbar geworden, vorhersagbar. Es war wie eine Offenbarung. Und Voltaire nannte sie sogar die Newtonsche Religion. Die Natur schien also zu funktionieren wie ein Uhrwerk nach ehernen Gesetzen. Und irgendwann kam man eigentlich so auf die Idee, wozu braucht man dann eigentlich noch Gott, wenn das alles so schön von selbst funktioniert. Newton hat das nie geglaubt. Er hat mal gesagt, die wunderbare Harmonie des Universums kann nur nach dem Plan eines allmächtigen Schöpfers zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte Erkenntnis. Aber wie das so ist mit wissenschaftlichen Theorien, sie machen sich selbstständig. Die Welt war eine Maschine, ein Uhrwerk geworden, berechenbar, beherrschbar. Und schon 100 Jahre später, und nicht mal 100 Jahre später, sagte Laplace, ein hoher Beamter Napoleons und Wissenschaftler, zu seinem Kaiser auf die Frage, wo ist denn in Ihrem Weltbild Gott? Siehe, mein Weltbild hat die Hypothese Gott nicht mehr nötig. Gott war eine Hypothese geworden und die man eigentlich gar nicht mehr brauchte, um die Welt zu erklären. Das finden wir heute auch noch. Richard Dawkins, vielleicht kennen Sie ihn. Gott ist eine von der Wissenschaft zu 98% widerlegte Hypothese. Immerhin, 2% lässt er noch. Ein bisschen vorsichtig ist er. Aber man muss sich überlegen, wenn man dieses klassische Naturbild sich anschaut, dieses materialistische, naturalistische Naturbild, wo sollte Gott nach diesem Weltbild oder wie sollte er eingreifen, wo sollte er wohnen? Es war eigentlich kein Platz mehr für Gott. Und ein bekannter Biologe sagt, wir haben auf der einen Seite wissenschaftliche Tatsachen und auf der anderen Seite einen 2000 Jahre alten Mythos. Das ist so die Einstellung vieler Menschen heute zu Glauben und Wissenschaft. Da gibt es die exakten Daten und da gibt es so irgend so einen nebulösen Mythos, der nennt sich Bibel. Und ich möchte Sie ein bisschen in eine merkwürdige Welt einführen, die Welt der Quanten. Laplace hatte damals gesagt, gebt mir alle Stellungen, Positionen der Atome im Universum und ich berechne das Universum auf beliebig lange Zeit voraus. Mit der modernen Quantenphysik, mit Werner Heisenberg, hat sich herausgestellt, dass diese Berechenbarkeit grundsätzlich nicht möglich ist. Wir können nicht die Position und die Richtung eines Elektrons bestimmen. Wir können nur eins von beiden. Und die sogenannte Kopenhagener Interpretation sagte nun, das ist nicht eine Frage der Messtechnik, dass wir irgendwie nicht genau genug messen können, sondern es ist eine Eigenschaft der Natur, dass wir sozusagen das nicht wirklich bestimmen können. Wir haben ja so die Vorstellung, die Welt besteht so aus Elementarteilchen, Atomen. Und jetzt sagt die Quantenphysik, diese Elementarteilchen in dieser Form gibt es eigentlich gar nicht. Ein Elektron hat eigentlich überhaupt keinen definierten Ort, keine definierte Geschwindigkeit. Es erscheint mal als Teilchen, mal als Welle. Und es hält sich irgendwo auf im Bereich dieses Wellenpaketes. Aber es ist nicht genau festzustellen, wo es ist. Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ist es in der Mitte oder mit der größten Wahrscheinlichkeit. Oder diese Bewegung von diesen Quanten, von diesen Teilchen, ist sprunghaft. Also ohne Zwischenstufe. Ein Elektron bewegt sich also nicht sozusagen auf einer Laufbahn, sondern es verschwindet und erscheint an einem anderen Ort dann wieder. Also ganz merkwürdige Erscheinung, die diese Quantenphysik da entdeckt hat. Und das, diese Sprunghaftigkeit sozusagen, das setzt sich im ganzen Universum fort. Und Hans-Peter Dürr, der wird noch öfter vorkommen, früher Direktor des Max-Planck-Instituts in Garching, er sagte, aus quantenmechanischer Sicht gibt es keine zeitlich durchgängig existierende Welt, sondern diese Welt ereignet sich gewissermaßen in jedem Augenblick neu. Und Max Planck sagte dazu, der Physiker wird staunend gewahr, wie eine erhabene Ordnung sich aus dem anscheinenden Chaos herausschält. Die Frage war eigentlich jetzt nicht mehr, ja, wie kann denn man in das Universum eingreifen, sondern wie kommt es, dass zum Beispiel dieses Mikrofon im nächsten Augenblick immer noch ein Mikrofon ist? Wenn das sozusagen in jedem Augenblick neu, wenn man so will, zusammengesetzt wird, wie kommt es, dass das, was hier so schön als Materie vor uns liegt, immer die gleiche Materie bleibt? Also wir haben im Grunde eine ganz andere Fragestellung, nicht mehr, wie kann irgendjemand oder irgendetwas in dieses Universum eingreifen, sondern wer sorgt dafür, dass das einfach alles so bleibt, wie es ist? Und Max Planck hat auch gleich eine Erklärung geliefert dazu. Ich würde mal sagen, keine Erklärung, aber eher eine Ahnung. Und wir leben in einer Welt, wir hatten das gerade eben gesehen, wo alles, was so ein bisschen nach Jenseits riecht, und wir hatten es ja in der Einleitung gehört, Glauben und Wissenschaft, wie kann das zusammenpassen? Ist das nicht ein Widerspruch? Selbst ein Max Planck mit seiner Autorität musste ganz vorsichtig sein, wenn er über solche Dinge sprach. Aber er sagte schon 1944, das ist ja schon eine ganze Weile her. Und er musste eben seine ganze Autorität in die Waagschale werfen und sagte, als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft gewidmet hat, bin ich sicher frei von dem Verdacht, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms dieses: Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche sie zusammenhält. Da es im Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Hier spricht Max Planck von einem Jenseits. Sein Kollege, auch Nobelpreisträger Max Born, hat es noch ein bisschen deutlicher formuliert. Er sagt, je tiefer wir vordringen, desto ruheloser wird das Weltall. Alles ist in Bewegung. Der Tanz der Atome, der Elektronen und der Kerne obliegt trotz seiner Wildheit Gottes ewigen Gesetzen. Es ist ganz interessant, dass kein einziger der Begründer der Quantenphysik Atheist war. Kein einziger. Und noch ein anderer aus dieser Generation, Pascual Jordan, er sagte, damit steht die uralte Überzeugung Demokrits, die bis heute viele teilen, dass nämlich die Natur keine Eingriffe eines göttlichen Schöpfers gestattet, im Widerspruch zur heutigen Erkenntnis. Man muss im Gegenteil sagen, die Gegenwart eines Geistes ist Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Universums. Es muss also hinter dem Universum irgendeine Macht, irgendeine Kraft existieren, damit dieses Universum einfach weiter bestehen kann. Diese neue Physik, die ja nun auch schon 100 Jahre alt ist, die war parallel zu Einsteins Relativitätstheorie entdeckt worden. Sie kam bei den Physikern nicht so richtig an. Die Begeisterung darüber hielt sich ziemlich in Grenzen. Und zwar einmal lieferte die Quantenphysik nicht das, was man von so einer Theorie erwartet. Ich gebe bestimmte Eingangsgrößen rein, dann bekomme ich ein klares Ergebnis. Das macht die Quantenphysik nicht. Sie war, wenn man so will, unvollständig. Das heißt, die Quantentheorie ist eine Art Zwischending zwischen Berechenbarkeit und Unbestimmtheit. Sie liefert exakte Ergebnisse, was die Möglichkeiten angeht, wie sich ein System bei einem Eingriff verändern wird, aber sie gibt nur Wahrscheinlichkeiten an dafür, ja, welche dieser Möglichkeiten am Ende Realität wird. Also im Grunde eine Theorie, die sagt, das und das und das ist möglich, aber was tatsächlich passiert, wissen wir nicht. Und wenn man überlegt, es war zu einer Zeit, als Albert Einstein gerade seine Relativitätstheorie entwickelt hat, also eine Theorie, die alles noch genauer, noch präziser voraussagt. Und jetzt kommt da eine Theorie, ja, die so ein bisschen wirklich merkwürdig ist, wo der Zufall plötzlich in die Physik kam. Und das hat dem Albert Einstein überhaupt nicht gefallen. Und er sagte, Gott würfelt nicht. Also für Einstein, er hat sein Zeitlebens diese Theorie nicht wirklich akzeptiert. Gott würfelt nicht. Zufall in der Physik, das war völlig gegen seine Vorstellung. Und noch merkwürdiger war, dass von diesen vielen Möglichkeiten, die so ein System hatte, erst dann eine Realität wird, wenn sie gemessen oder beobachtet wird. Und da gibt es dieses berühmte Beispiel von der Schrödingerschen Katze, mit dem einer dieser Begründer der Quantenphysik, nämlich Ernst Schrödinger, zeigen wollte, für merkwürdigen Ergebnissen diese Quantenphysik führt. Er sagt nämlich, da ist eine Katze in einer Blackbox drin, in einer Box. Keiner sieht sie. So. Und da hat er so eine Apparatur aufgebaut. Wenn ein radioaktives Isotop zerfällt, nach der Halbwertszeit ist ungefähr die größte Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert. Und das löst dann einen Kontakt aus und dann kriegt die Katze eine Dosis Gift und dann stirbt sie. So. Und jetzt ist dieses Paradox dieser Schrödingerschen Katze, heißt, solange diese Kiste zu ist, ist die Katze halb tot, ganz tot oder ganz lebendig. Alles gleichzeitig. Alle Möglichkeiten sind drin. Erst wenn ich die Kiste aufmache, dann ist die Katze entweder tot oder lebendig. Solange die Kiste zu ist, kann sie alles sein. Eine paradoxe Vorstellung, dass im Grunde alles möglich ist. Und erst dann, wenn ich die Kiste, wenn ich beobachte, aus diesen vielen Möglichkeiten, tot, halb tot, lebendig, eine echte Wirklichkeit wird. Und ein amerikanischer Physiker zeigt so ein bisschen die Enttäuschung darüber, was man da erwartet hatte und was dann rauskam. Zunächst schien die Quantentheorie neue Möglichkeiten zu eröffnen, die Ganzheitlichkeit der Natur zu erklären. Doch dann stellten wir fest, dass die Theorie in ihrer gegenwärtigen Form uns die Welt nicht befriedigend erklären kann. Und das Zweite, und auch keine Möglichkeit bietet, sie mit der allgemeinen Relativitätstheorie zu verbinden. Diese beiden Theorien, die beide sehr, sehr gut bestätigt sind, stehen nebeneinander und man kriegt sie irgendwie nicht zusammen. Und so haben sich die Physiker entschlossen, sie einfach zu nutzen, und Laser und viele Dinge basieren auf der Quantenphysik, aber man hat sie einfach in das materialistische Weltbild mit eingebaut und hat sich über die Konsequenzen, über die weltanschaulichen Konsequenzen, keine großen Gedanken mehr gemacht. Man hat weiter geforscht, Elementarteilchen. Und irgendwann hat man festgestellt, mit den Elementarteilchen kommen wir nicht richtig weiter. Es gibt nämlich eine nicht naturwissenschaftliche, sondern philosophische Idee, dass wenn man immer kleiner wird, immer kleinere Teilchen, dass das Ganze im Tiefsten immer einfacher wird und am Schluss hat man ganz einfache Teilchen, aus denen alles zusammengebaut ist. Das ist so die Idee. Fand man auch Atom, aber als man ins Atom reinging, merkte man, ist gar nicht so einfach innerhalb des Atoms. Und diese Hoffnung, es möge im Kleinen immer einfacher werden, wird genau durch die Quantenphysik, durch die moderne Physik enttäuscht. Die Quantentheorie hat gezeigt, dass die mathematischen Strukturen und die physikalischen Theorien auf dem Weg ins Kleine immer komplizierter und nicht einfacher werden. Und das hat nun dramatische Konsequenzen für die Physik und auch für die Physiker. Ein anderer Quantenphysiker aus Wien, Anton Zeilinger, schreibt, all die Millionen von Wissenschaftlern möchten mehr über das Universum erfahren, über die Gesetze der Natur, und sie möchten erklären, immer genauer, immer detaillierter. Dieses Programm gelangt durch die Quantenphysik auf einen Schlag an sein Ende. Muss ich überlegen, ich wäre jetzt Physiker und habe mein ganzes Leben lang Elementarteilchen untersucht und jetzt kommt jetzt das. Wir kommen nicht an ein Ende. Einstein hatte es ja nicht dabei belassen, dass er einfach gesagt hat, Gott würfelt nicht, sondern er hat mit zwei anderen Physikern zusammen, Podolsky und Rosen, gezeigt, dass die Quantenphysik zu Ergebnissen führt, die man experimentell überprüfen kann, aber die eigentlich völlig irrational sind. Und eine von diesen Dingen, die er vorausgesagt hat, heißt, es muss sogenannte Zwillingsteilchen geben. Zwillingsteilchen sind zwei verbundene Photonen zum Beispiel, verhalten sich wie Zwillinge, unabhängig davon, wie die Entfernung zwischen ihnen ist. Das heißt, die fliegen los und exakt das eine macht genau das gleiche wie das andere. Egal, wie weit sie weg sind. Und schon Ernst Schrödinger hatte erkannt, dass das Phänomen der Zwillingsteilchen, für die er die Bezeichnung Verschränkung eingeführt hatte, tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Vorstellung haben würde, wie die Welt beschaffen ist. Dass sozusagen da zwei Teilchen, die ganz weit auseinander sind, exakt dasselbe tun zum gleichen Zeitpunkt. Und einer, der dieses EPR von Einstein, dieses Paradox untersucht hat, John Bell, er zeigte, dass es nicht möglich ist, das Verhalten verschränkter Systeme zu verstehen, wenn wir von unserem gewohnten Weltbild ausgehen. Das heißt, wenn das stimmt, dass es diese Teilchen gibt, dann muss die Welt ganz anders aussehen, als wir es vorgestellt haben. 1997 führte die Universität Genf vor über 3400 Journalisten, Pädagogen, Wissenschaftlern und Ingenieuren ein Experiment durch, das bestätigte, dass die von der Quantentheorie vorhergesagten Geisterteilchen tatsächlich existierten. Der Experimentator Nicolas Giesin, er sagte, das Faszinierende daran ist, dass miteinander verschränkte Photonen ein und dasselbe System bilden. Wenn eins davon verändert wird, verändert sich das andere genau auf die gleiche Weise, selbst wenn die Zwillingsteilchen geografisch voneinander entfernt sind. Damit war sozusagen der erste Teil der Einsteinschen Skepsis, sozusagen Widerlegung, hinfällig geworden. Der zweite Knackpunkt, der damit zusammenhing, wenn diese Teilchen beliebig weit voneinander entfernt sind und genau das Gleiche tun, dann muss zwischen ihnen eine Kommunikation bestehen, die unendlich schnell ist, also schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Und nach Einstein darf es nichts geben, was schneller als die Lichtgeschwindigkeit ist. 2008, also voriges Jahr, stellte man in einem weiteren Experiment in Genf fest, dass die Kommunikation zwischen verschränkten Teilchen mit mindestens 100.000-facher Lichtgeschwindigkeit geschieht. Also es gibt diese verschränkten Teilchen und es gibt Geschwindigkeiten, die schneller sind als das Licht. Und nochmal, der Nicholas Gysin, er sagt, da geschieht etwas wirklich Befremdliches. Und jetzt kommt wieder etwas außerhalb der Raumzeit. Raumzeit sind unsere Dimensionen. Aber da muss etwas passieren, was nicht mehr sozusagen in unser Universum reinpasst. Nicholas Gysin ist davon überzeugt, dass wir an der Schwelle einer neuen Epoche stehen, einer Revolution des Konzeptes von Natur und Welt. Offenbar, so sagt das ein amerikanischer Physiker mit sehr deutschem Namen, Lothar Schäfer, offenbar ist es im gesamten Universum möglich, dass sich Teilchen ohne zeitliche Verzögerung wechselseitig beeinflussen. Das Universum ist also kein Ding, keine lose Sammlung von zusammengewürfelten und zerstückelten Schutt, sondern ein klug gestalteter Prozess. Damit war es nun wirklich notwendig geworden oder ist es notwendig geworden, nach einem neuen Naturbild zu suchen. Also so, wie wir uns das gedacht haben, sieht die Natur in Wirklichkeit nicht aus. Und nochmal Anton Zeilinger, der Wiener Physiker, er sagt, allein die Tatsache, dass die Intelligentesten unter den Physikern seit über 70 Jahren an der Vereinigung von Relativitäts- und Quantentheorie arbeiten und noch keine Lösung gefunden haben, zeigt mir, dass wir etwas fundamental anderes suchen müssen. Ja, schauen wir uns mal an, wie dieses neue Naturbild aussehen könnte. Es haben ja schon länger Leute darüber nachgedacht, aber immer wenn sozusagen so ein Stück Jenseits ins Gespräch kam oder da reinkam, dann wurde das von den etablierten Physikern systematisch ignoriert. Das wollte man nicht hören. Einer von denen, der darüber nachgedacht hat, war Carl Friedrich von Weizsäcker. Er war der Erste, der erkannte, dass die Suche nach immer kleineren Strukturen nicht zum Ziel führt, sondern er sagte, nicht das immer kleinere, sondern das logisch einfachere muss die Lösung sein. Also sucht nicht nach immer kleineren Teilchen, sondern sucht nach logisch einfachen Dingen. Er hat es leider nicht mehr zu Ende bringen können, aber er hatte einen Schüler, Thomas Görnitz, der Professor in Frankfurt. Und er sagte, wenn man die Wirklichkeit auf kleinste Informationsteilchen als Grundsubstanz gründet, so wird damit Materie tatsächlich erklärbar. Materie, so sagt er, kann als kondensierte Information verstanden werden. Also Materie besteht irgendwo aus Information und er sagt, es ist ähnlich wie beim Wasser. Wasser erscheint in drei verschiedenen Aggregatzuständen, als Gas, als Flüssigkeit und als Eis, als Feststoff. Und so kann man sich das auch vorstellen, wenn die Quanteninformation so verdichtet ist, dass sie im Raum ruhen kann, dann nennen wir das Materie. In Form von Energie kann diese Information Materie bewegen und als Information, als eigentliche Information, kann sie schließlich den Energiefluss steuern. Also letzten Endes kann man sagen, Materie, Energie und Information sind nur unterschiedliche Aggregatzustände desselben Urstoffs. Und das Fazit, nochmal Anton Zeilinger, nicht Materie, sondern Information ist der Urstoff des Universums. Das ist nicht weniger als der Abschied vom Materialismus. Es gibt im Grunde keine Materie. Es gibt nur kondensierte Information. Wie könnte dieses Weltbild aussehen? Albert Einstein hatte einen Kollegen, der hieß David Bohm, auch ein Nobelpreisträger und er war Freund von Einstein. Eigentlich wollte er so ein bisschen Einsteins Idee retten, dass Natur nicht zufällig funktionieren könnte. Und so hat er gesagt, wir stellen zwar bestimmte Statistiken fest, wie die Teilchen sich bewegen, aber jedes einzelne Teilchen hat eine exakt vorherbestimmte Bahn, die wir aber nicht berechnen können, weil sie von verborgenen, also nicht messbaren Variablen gesteuert wird. Diese Theorie der verborgenen Variablen hat sich nicht so bestätigt. Aber der David Bohm hatte doch eine Idee, nämlich, dass diese verborgenen Variablen aus einer, wie er sagte, impliziten Ordnung kommen, aus einer anderen Dimension kommen. Das heißt, David Bohm geht davon aus, dass es höhere Ebenen der Schöpfung gibt, eine Art von impliziter Ordnung in einer anderen Dimension, die unser Universum durchdringt. Und in dieser höheren Dimension ist bereits angelegt, was sich in unserer Welt ereignet. Das heißt, das, was hier passiert, ist im Grunde nichts weiter, wenn man so will, als ein Schatten, als ein Abbild von einer Welt, die außerhalb unserer Raumzeit liegt. Und damit löst sich zum Beispiel auch dieses Problem der Zwillingsteilchen. Wie kann das sein, dass sich zwei Teilchen exakt gleich verhalten. Nehmen wir mal an, wir hätten keinerlei Ahnung, was ein Fernseher ist. Kommen aus dem Urwald, haben das noch nie gesehen. Und jetzt sehen wir unterschiedliche Fernseher und auf all diesen Fernsehern ist exakt das gleiche Bild und es bewegt sich exakt in der gleichen Sekunde in die gleiche Weise. Müsste man sagen, ein Wunder, ne? Aber wir wissen natürlich, dass da was dahinter steht, nämlich ein Sender. Das heißt, wenn man sozusagen einen Schritt zurücktritt und sagt, ich gucke mir nicht nur den Fernseher an, sondern ich sehe, das ist ja ein ganzes System, das besteht aus Sender und besteht aus verschiedenen Fernsehern. Das heißt, aus einer anderen Dimension ist das Ganze eins. Aber wenn ich mir den Fernseher einzeln angucke, denke ich, ja, das sind völlig getrennt. Der eine steht hier, der andere steht woanders. Also haben nichts miteinander zu tun. Das heißt, ich muss sozusagen einen Schritt zurücktreten und muss das aus einer höheren Perspektive sehen. Damit ist eben auch, wenn ich sage, das Ganze ist ein System, dann sind die beiden Quantenteilchen, sozusagen die beiden Photonen, ein System aus einer höheren Warte und die brauchen auch gar nicht kommunizieren miteinander, weil die sind da ein System. Dann ist auch die Frage nach der, sagen wir mal, dieser Geschwindigkeit, mit der sie kommunizieren, hinfällig, weil sie sind ein System. Sie gehören zusammen. Das heißt, aus der Sicht von Bohm und jetzt immer mehr Physikern ist das, was wir als unsere Welt wahrnehmen, eigentlich eine Projektion aus etwas viel Wirklicherem. Das heißt, das, was wir hier haben, ist eine Projektion, was wir hier sehen. Und ein anderer Physiker schreibt, aus diesem Urgrund kann jederzeit Neues in unsere Welt hinein projiziert werden. Jetzt brauchen wir noch so eine Art Leinwand. Ja, hier haben wir eine. Also wir brauchen eine Leinwand, auf die wir das projizieren können. Und diese Leinwand ist das Vakuum. Vakuum, stellen wir uns vor, ist leer. Ist aber nicht leer, ist voll. David Bohm hat berechnet, dass in einem Kubikzentimeter Vakuum mehr Materie ist als im gesamten Universum. Unglaublich viel. Das heißt, das Vakuum ist nicht leer, das ist alles, ist das Ganze. Und aus diesem Vakuum, so sagt das Thomas und Brigitte Görnes, aus diesem Vakuum kann man Zustände mit elementaren Teilchen durch Umgruppieren von diesen Qubits, also von diesen kleinsten Informationseinheiten erzeugen. Das heißt, das, was uns so, sagen wir mal, so merkwürdig vorkommt, wie könnte jetzt ein Planet, ein Tier oder irgendetwas, wenn man so will, aus dem Nichts entstehen? Kein Problem. Ich muss nur die Bits umfunktionieren und dann habe ich eben kein Quantenvakuum mehr, sondern das Matterhorn oder irgendwas. Das heißt, einfach mal so, was passiert in meinem Computer? Nichts weiter als Umgruppierung von Bits. Ja, das, wo ja vorher nichts war, Vakuum, ist plötzlich das Matterhorn. Was habe ich getan? Der Computer hat seine Hardware nicht geändert, der hat gar nichts geändert. Ich habe ihn einfach nur anders informiert. Sozusagen die Bits etwas umfunktioniert. Und jetzt steht da plötzlich ein wunderschönes Bild, wo vorher nichts war. Das ist sozusagen die göttliche Projektionsfläche. Man kann sich den göttlichen Urgrund, so sagt das ein anderer Physiker, wie ein unendlich großes Tuch vorstellen, welches sich weich durch das ganze Universum spannt. Ab und zu wirft es ein paar Falten, dass es dann als Stein, als Baum, als Planet oder als Mensch in Erscheinung tritt. Interessant ist, wenn man mal das Neue Testament anschaut, da kommt öfter mal vor sozusagen ja, Erschaffung der Welt, das heißt immer Grundlegung der Welt. Aber wenn man da liest Grundlegung der Welt, da steht weder was von Grund noch von Legung, sondern da steht das Wort, das griechische Wort Katabolēs. Katabolē, das bedeutet eigentlich Kataballo, ich werfe hin, ich projiziere. Also auch die Bibel sagt, unsere Welt ist eine Projektion aus einer höheren Dimension. Schon interessant, was da so manchmal in der Bibel steht. Also wenn man sich das mal vorstellt, das ist unsere Welt. Da sind die Erde und die Planeten und was alles noch dazugehört und Energie. Und um diese Welt, so sagen die Physiker, muss es einen Raum geben. Ja, Raum, ja, einen vierdimensionalen Raum. Also am einfachsten so dargestellt, einen Hyperraum. Und zwischen diesem Hyperraum und unserer materiellen Welt, da gibt es ein Informationssystem, ein Cosmic Wide Web sozusagen mit super hoher Geschwindigkeit, ein High-Speed-Netz, wo sozusagen aus diesem Hyperraum ständig Informationen mit unserer Welt ausgetauscht wird. Und aus diesem Hyperraum wird einmal über Information der Bestand dieser Welt erhalten, dass dieses Mikrofon also immer noch ein Mikrofon bleibt, aber eben auch Neues dazukommen kann. Informationsfelder erstellen Dinge, wo sie sind, und erhalten sie dort. Also das Ganze ist letzten Endes eine Frage von Information. Und wenn man jetzt mal überlegt, diese ganze komische Quantenphysik mit ihrem Manko, wo man nicht genau sagen kann, was eigentlich rauskommt, vielleicht war es Absicht. Damit erweist sich Einsteins Manko der Quantenphysik, die keinen eindeutigen Vorhersagen macht, als offen für einen Eingriff aus dem Hyperraum und damit offenbar gewollte Möglichkeit einer höheren geistigen Instanz in dieses Universum einzugreifen. Das heißt, diese Quantenphysik ist nicht eine Mangelphysik, sondern sie beschreibt exakt das, was tatsächlich ist. Und offenbar ist es so, dass sich eine höhere Instanz die Möglichkeit offen gehalten hat, in dieses Universum einzugreifen, indem es einfach sagt, aus diesen vielen Möglichkeiten wähle ich jetzt die aus. Aus dieser Sichtweise kann man natürlich viele Dinge erklären, die man vorher als Wunder bezeichnet hat. Sie denken ja, das Normale ist, dass dieses Ding hier, dieser Kasten stehen bleibt. Das Wunder ist eigentlich, dass der Kasten stehen bleibt. Dass mal irgendwas Außergewöhnliches passiert, ist eigentlich kein Wunder. Nach dem, wie wir die Welt eigentlich sehen müssen. Und da kommt noch was dazu. Da das Ganze eine geistige Geschichte ist, also Materie spielt im Grunde eine untergeordnete Rolle, eine geistige Geschichte ist, sagt es Karl Friedrich von Weizsäcker, dass alle unsere physikalischen Gesetze unter ganz bestimmten Versuchsbedingungen gefunden wurden. Und er sagt, in Gegenwart eines von göttlichem Geist erfüllten Menschen könnten ganz andere Gesetze ins Spiel kommen. Zum Beispiel im Markus-Evangelium heißt es, und Jesus bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig still und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Es ist ein Machtwort des Gottessohnes mit physikalischer Resonanz. Das heißt, ein geisterfüllter Mensch kann tatsächlich materielle Dinge bewegen. Was eigentlich jetzt da passiert ist, ja, das Jenseits kommt zurück. Ich hatte gerade gesagt, in dem Vakuum ist unglaublich viel drin, viel mehr als in unserem Universum. Und David Bohm sagt, wenn wir das Meer, diesen Hyperraum als implizite Ordnung verstehen, dann ist das gesamte Universum der Materie ein vergleichsweise kleines Erregungsmuster auf diesem Meer. Das heißt, wir haben ein riesiges Meer und da sind ein paar kleine Wellen obendrauf und das nennen wir dann, das ist unsere Welt, die wir sehen, das Universum, das ja immer ein ziemlich groß und breit ist. Oder nochmal Hans-Peter Dürr, das, was wir diesseits nennen, ist im Grunde die Schlacke, die Materie. Das Jenseits ist alles Übrige, die umfassende Wirklichkeit, das viel Größere. Oder nochmal Lothar Schäfer, der Eindruck ist unvermeidbar, dass die Quantenwirklichkeit alle Aspekte einer transzendenten Wirklichkeit offenbart hat. Im Zentrum des Seins finden wir nicht langweilige, geistlose Haufen von Masseteilchen, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach ein kosmisches Bewusstsein. Ja, wer ist denn dieses Bewusstsein? Was kann man aus physikalischer Sicht über dieses Bewusstsein sagen? Horst W. Beck sagt, die Projektionstheorie setzt den Willensanstoß und damit das Personale als Daseinsgrund voraus. Das heißt, wenn ich etwas projiziere, muss da ein Wille sein und Willen kann eigentlich nur eine Person haben. Dieses Bewusstsein ist also ganz offensichtlich nicht irgendeine unpersönliche Kraft, irgendeine Energie, sondern Person. Auch Thomas und Brigitte Görnitz schreiben, Personalität scheint bei dem Göttlichen unvermeidlich zu sein. Das, was wir da nennen, dieser Geist, was auch immer, muss Person sein. Damit löst sich übrigens ganz nebenbei auch das Problem von Schrödingers Katze. Es gibt nämlich immer einen, der beobachtet. Immer ist jemand da, der beobachtet. Das heißt, es bleibt nicht bei den Möglichkeiten, sondern eine der Möglichkeiten ist immer Realität. Wir brauchen also nicht warten, bis wir den Kasten aufmachen, die Katze ist schon vorher tot oder lebendig. Dieser Beobachter ist Gott. Und jetzt die Frage, viele sagen ja, nach dem Tod ist alles zu Ende, alles vorbei, seien Sie vorsichtig, die Quantenphysik sagt das anders. Das Ende des Lebens muss nicht das Ende von allem sein. Heute kann man konstatieren, dass der Kosmos eine Einheit ist, in der nichts verloren gehen kann. Sie werden zwar sozusagen als Materie nicht mehr weiter existieren, aber sie bleiben. Amit Goswami, ein amerikanischer Quantenphysiker mit hinduistischem Hintergrund, er schreibt, Wenn wir sterben, stirbt auch unser Gehirn und mit ihm unsere Geschichte, soweit sie da gespeichert ist. Doch die durch charakterliche Verhaltensmuster abgebildete Erinnerung bleibt im jeweiligen Quantengedächtnis sicher eingebettet. Das heißt, unser Charakter sozusagen bleibt erhalten. Dieses Verhaltensmuster oder diese Verhaltensmuster finden sich in dem wieder, was wir in der spirituellen Tradition als Seele bezeichnen. Das heißt, unsere Seele bleibt. Der Körper sozusagen bleibt zwar materiell da, nicht in der Form, aber unsere Seele bleibt auch erhalten. Nochmal Thomas Görnitz. Dass mit dem Tod das materiell-körperliche nicht verschwindet, ist für jedermann evident. Aber auch die Information, die dasjenige ausmacht, was wir als Persönlichkeit ansehen, verschwindet nicht deshalb, weil es sich von ihrem Träger löst. Also wir werden sehr wahrscheinlich sehr, sehr lange leben, auch wenn wir hier nicht mehr als materielle Menschen rumlaufen. Letzter Punkt, Interface zum Jenseits. Es war lange unklar, wie kann denn Geist und Materie irgendwie miteinander kommunizieren? Und der Erste, der das rausgefunden hat, war Sir John Eccles. Er hat lange gesucht nach Physikern, die ihm das erklären konnten, weil er selber war eigentlich Biologe. Er folgerte, dass die Kopplung mit den Quantenfeldern unser Bewusstsein mit einem Weltgeist verbindet, der seiner Vorstellung zufolge das ganze Universum durchdringt. Das war also lange bevor sozusagen diese ganzen Sachen entdeckt worden sind. Und dieser Weltgeist, so sagt das John Eccles, ist eben kein geringerer als Gott. Wenn wir überlegen, unser Gehirn, unser Wahrnehmungsvermögen hat zwei Interfaces. Das eine ist das nach außen und wir haben auch ein inneres Interface. Wir haben Gedanken, wir haben Intuition, alle möglichen Geschichten. Das ist sozusagen auf Quantenbasis, was dann nach innen funktioniert. Das heißt, wir haben ein lokal und auf das natürliche Sensorium beschränkte, sagen wir mal, Wahrnehmung. Und wir haben zum anderen global mit einem alle Quanteninformationen umfassenden Bewusstsein. Das heißt, wir haben sozusagen die Möglichkeit, die prinzipielle Möglichkeit, mit allen Quantensystemen im Universum unmittelbar, ohne Zeitverzug, zu Kontakt aufzunehmen. Und wenn man jetzt sich das überlegt, dann werden eben viele Dinge erklärbar, die die klassische materialistische Physik überhaupt nicht erklären konnte. Zum Beispiel psychische Geschichten. Wie kommt es, dass zwei Menschen plötzlich miteinander Kontakt haben? Meine Frau sagt, ich muss den und den anrufen. Der wartet drauf. Wie kommt Gedankenübertragung? Wie kommt Telekinese? Das wird jetzt alles erklärbar durch dieses neue Weltbild der Physik. Und nochmal David Peat, er sagt, wenn wir das Universum als ein riesiges Informationsmeer verstehen, so ist es denkbar, dass wir auch Bilder erfassen, die Hinweise auf die transzendente Entfaltung des Universums enthalten. Und nochmal Lothar Schäfer, vielleicht sogar Botschaften aus den Tiefen der Wirklichkeit, die unser Schicksal mit Vorsehung lenken und den Schlüssel für den Sinn des Lebens erhalten. Merken Sie, die Physiker werden fromm. Und das ist genau das, was die Bibel sagt. Der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, so sagt es Jeremia, und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das heißt, es gibt ein Interface zu dieser anderen Welt. Und das scheint sogar das Intensivere zu sein, nämlich der Quantenphysiker Ernst Schrödinger sagt, wir wissen, und offensichtlich hat er das erlebt, wir wissen, wenn Gott erlebt wird, so ist das Erlebnis genauso real wie eine unmittelbare Sinnesempfindung oder wie die eigene Persönlichkeit. Das heißt, wir können sehr, sehr direkten Kontakt zu Gott aufnehmen. Also diese ganzen Geschichten, Gott nur noch eine Einbildung, irgendetwas, was sich die Menschen ausgedacht haben. Diese Theorie vom Spiegel ist nicht haltbar. Und nochmal Lothar Schäfer sagt, wir haben spirituelle Bedürfnisse nicht deshalb, weil wir uns abartig entwickelt hätten. Sigmund Freud und sein Schüler Ernst Fromm, der immerhin schon einen Zugang zu religiösen Fragen hat, er sagt, der Mensch ist ein Irrläufer der Natur. Wie passt in dieses materialistische Weltbild Spiritualität? Das passt nicht rein. Aber jetzt wissen wir, dass er sich nicht abartig entwickelt hat, sondern weil unser Bewusstsein die Berührung mit dem sucht, das in der Natur mit uns verwandt ist, diesen bewusstseinsartigen Hintergrund des Universums. Auf Deutsch, wir haben einfach das Bedürfnis, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Und Werner Heisenberg, einer der Hauptbegründer der Quantenphysik, sagt, dieses Bewusstwerden der anderen höheren Welt ist etwas, das ganz unvermittelt also nicht indem man sich lange drüber überlegt, ganz unvermittelt gewissermaßen von außen an uns herantritt, sodass wir gar nicht zweifeln können, dass eben eine andere Welt uns plötzlich gegenübersteht und uns fordert. Das hat nichts mit Projektion zu tun, sozusagen, wie das Feuerbach meinte, dass sich der Mensch so lange irgendwas einbildet, bis er am Ende sagt, das ist mein Gott. Gott kommt meistens ziemlich unverhofft auf uns zu. Und wenn man das jetzt mal alles zusammenfasst, Max Planck sagte schon vor langer Zeit, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze. Sie ergänzen und bedingen einander. Das heißt, wir sind komplementär. Das eine ist sozusagen das, was wir hier mit dem einen Sensorium wahrnehmen können, das andere nehmen wir mit dem anderen Sensorium wahr. Aber sie bedingen auch einander. Das heißt, alle unsere Weltanschauungen basieren auf Glaubensannahmen. Wenn ich glaube, dass es keinen Gott gibt, dann wird mein Weltbild völlig anders aussehen, meine Physik völlig anders aussehen, als wenn ich sage, ich glaube an Gott. Das heißt, auch die richtige Basis einer Weltanschauung führt uns auf die richtige Bahn, wenn man so will, der Physik. Aber wenn Sie mal schauen, weder Isaac Newton, noch Max Planck, noch John Eccles, noch Karl Friedrich von Weizsäcker ist großartig beachtet worden von den Wissenschaftlern. Man hat sie schlicht und einfach links liegen lassen, weil man es nicht wissen wollte. Sobald sie eine übernatürliche Dimension ins Spiel brachten, sagt, das ist nicht physikalisch, das ist nicht wissenschaftlich, das ist Religion und damit sozusagen kann man gar nicht drüber, braucht man nicht drüber nachdenken. Und so hat das auch Hans-Peter Dürr erlebt. Er sagte, für mich ist immer wieder überraschend, dass ein Großteil der Intellektuellen in der westlichen Welt in der neuen Weltsicht ein hohes Maß an Wissenschaftsfeindlichkeit wittert. Also man sagt, wenn das irgendwas mit Glauben zu tun hat, dann ist das wissenschaftsfeindlich. Und er sagt weiter, einem Physiker, der sich mehr als 50 Jahre intensiv mit Materie befasst hat, wird diese Weltsicht besonders übel genommen. Genau wie damals eigentlich dem Max Planck. Da dieser doch über die überlegene Überzeugungskraft nüchterner rationaler Betrachtung ausreichend Bescheid wissen müsste. Also man nimmt es einem Physiker übel, wenn er sozusagen zu einem Schluss kommt, der nicht im Einklang mit der materialistischen Wissenschaft steht. Und er sagt weiter, es ist aber doch rational überzeugend darstellbar, dass die von uns praktizierte, reduzierte Wirklichkeitsbeschreibung nur noch sehr bedingt mit der größeren Wirklichkeit zu tun hat, in die sie eingebettet ist. Und wir wissen einfach, das, was wir heute an Wissenschaft haben, ist zum großen Teil gesteuert auch von Weltanschauung. Die Wissenschaft fing an damit, dass man gesagt hat, ich erkläre die Gesetze, zum Beispiel die Fallgesetze. Und Galilei hat damals gesagt, ich beschäftige mich nicht damit, warum fällt ein Stein? Das ist eine philosophische Frage, damit beschäftige ich mich. Ich beschäftige mich ausschließlich damit, wie fällt ein Stein, wenn er fällt. Wir wissen bis heute nicht, warum ein Stein fällt. Wir wissen, wie er sehr wahrscheinlich fallen wird. Und wenn ich das sozusagen in eine Formel bringe, brauche ich natürlich keinen Gott. Gott kommt in der Physik in dem Sinne nicht vor. Das heißt, in keiner Formel kommt Gott vor. Das ist ein methodischer Atheismus, dass man sagt, zur Beschreibung der Wirklichkeit ist Gott nicht notwendig. Um nur beschreiben, was regelmäßig abläuft, brauche ich Gott nicht. Aber daraus wurde im Laufe der Zeit ein metaphysischer Atheismus, dass man gesagt, es darf diesen Gott gar nicht geben. Der darf in der Wissenschaft überhaupt nicht auftauchen. Das heißt, das Ganze hat sich gewandelt zu einer Weltanschauung, einer sogenannten wissenschaftlichen Weltanschauung, die aber mit Wissenschaft gar nichts zu tun hat. Einer der bekanntesten Vertreter, Richard Lovantin, er schreibt, wir sind nicht gezwungen dazu, rein materielle Erklärungen der Welt zu finden. Nein, im Gegenteil, zuerst haben wir uns entschieden, an rein materielle Vorgänge zu glauben und dann haben wir Wissenschaftstheorien geschaffen, die rein materielle Erklärungen produzieren. Und er schreibt weiter, im Kampf zwischen Wissenschaft und Religion ergreifen wir Partei für die Wissenschaft, trotz der offenkundigen Absurdität mancher ihrer Konstruktionen, weil wir eine Vorverpflichtung haben, eine Bindung an den Materialismus. Wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Das ist das heutige Wissenschaftsestablishment. Sie werden sich mit Händen und Füßen und mit Zähnen und Klauen dagegen wehren, dass diese Sicht der Wirklichkeit, wie ich sie Ihnen vorgestellt habe, tatsächlich auch in die Wissenschaft reinkommt. es ist ja für mich am Anfang schon erstaunlich gewesen, wo ich sage, wenn es eine neue Theorie gibt, müssten die Leute nicht alle drauf springen und sagen, super, wir haben eine neue Theorie. Nein, die neue Theorie setzt sich erst dann durch, wenn die Vertreter der alten ausgestorben sind. Und so wird es hier auch sein. Ich denke, es wird eine Generation brauchen, bis das sozusagen bis in die öffentliche Meinung durchgedrungen ist. Das heißt, am Ende muss man einfach mit Karl Friedrich von Weizsäcker sagen, unsere Welt ist im tiefsten eben nicht materiell, sondern sie ist geistig. Die alten Symbole haben neue Kraft geschöpft. In den Quantenphänomenen wird Geist zu Materie. Das Wort wird Fleisch, Geist, nicht Materie, erscheint als das Fundament der Wirklichkeit. Am Anfang war der Logos, am Anfang war die Information der Geist. Und Hans-Peter Dürr schreibt, dass die Wissenschaft auf einem falschen Weg das richtige Ergebnis gefunden hat. Ist eigentlich erstaunlich. Und vielleicht kennen Sie diese Unterhaltung zwischen Albert Einstein und Kardinal Faulhaber. Albert Einstein wollte den Kardinal ein bisschen ärgern. Und er hat gesagt, was würden Sie denn sagen, wenn meine Berechnungen ergeben, dass es Ihren Gott gar nicht gibt? Er war immerhin Albert Einstein, war ja schon jemand. Ne? Dann sagte Faulhaber, dann würde ich geduldig warten, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Der jetzige Papst, frühere Kardinal Ratzinger, ist einer der Vertreter, dass Glauben und Vernunft eigentlich keine Gegensätze, sondern eigentlich im Grunde zusammengehören. Wenn Gott das Universum geschaffen und sich in der Bibel offenbart hat, dann können sich Wissenschaft und das Wort Gottes nicht widersprechen. Und jetzt kann man es auf zwei Weisen auslegen. Kann man sagen, ja, wenn die Wissenschaft das sagt und die Bibel sagt das, hat die Bibel Unrecht. Oder ich kann sagen, nein, ich werde keine wissenschaftliche Theorie akzeptieren, die sich mit der Bibel nicht vereinbaren lässt. Und wir sind jetzt an der Schwelle einer Zeit, wo nach 200 Jahren Materialismus sozusagen diese Frage, dass sich der Glaube immer gegen die Wissenschaft wehren muss, eigentlich nicht mehr existiert. Das heißt, die wirkliche Wissenschaft bestätigt den Glauben. Und Werner Heisenberg hat das sehr schön gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Ich glaube, jetzt sind wir in der Quantenphysik dort angelangt, auf dem Grunde des Bechers. Dankeschön.
Herr Dr. Leisenberg, vielen Dank für Ihre Ausführung. Für mich als Nicht-Naturwissenschaftler etwas verständlich. Ich habe sehr gestaunt, dass dass sowas heute überhaupt möglich ist, dass man sowas in der Forschung überhaupt vorgedrungen ist.